Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da wiederkommen wird. Amen. Liebe Geschwister, ist es nicht so? Wir lieben Wundergeschichten, vor allem wenn diese Wunder Heilungen sind. Wir lesen und hören es gern, wenn Gott wunderbar eingreift in unseren oft grauen Alltag. So als würde er ein Licht anknipsen und plötzlich alles hell werden. Von daher haben wir es in jedem Fall schon mal mit einem schönen Text zu tun. Gut, dass wir ihn gelesen und gehört haben. Allerdings steckt in ihm noch viel mehr als die frohe Botschaft, dass Jesus wirklich heilen kann und das auch heute noch oft tut. Es sind für mich drei Aspekte, die wir uns hier näher anschauen sollten, weil sie uns einiges zu sagen haben. Anders als in den üblichen Wundererzählungen aus den Evangelien heilt Jesus diesmal nicht sofort. Nein, sondern er spricht zu dem Gelähmten einen Satz, der uns erst einmal irritiert, ja vielleicht sogar stört. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Thema Verfehlung? Hey Jesus, der Mann da auf der Pritsche will wieder hatschen. Und du redest hier von Sünde? Schon klar, auch dieser Kranke ist ein Sünder, so halt wie wir alle hier. Aber musst du ihm das in dieser seiner Situation hinreiben? Vielleicht heilst du ihn ja erstmal und danach könnt ihr immer noch über theologische Fragen debattieren. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, können wir glauben, dass es manchmal, nicht immer, einen Zusammenhang gibt zwischen Krankheit und Sünde? Zusammenhang zwischen Krankheit und Sünde. Zugegeben, wer diesen Zusammenhang behauptet, begibt sich auf dünnes, gefährliches Eis. Denn die Konsequenz daraus könnte ja sein, dass ich von nun an zu jedem Kranken sage, bist ja selber schuld, dass du hier liegst und leidest. Bist halt ein großer Sünder, auf alle Fälle ein größerer als ich selbst, der ich ja bumper gesund bin. Und liebe Geschwister, das wäre doch echt fatal, wenn wir so quasi eine Zweiklassengesellschaft bilden würden, innerhalb unserer Gesellschaft oder innerhalb der Kirche und Gemeinde. Die Gesunden, das sind dann die Sündlosen oder auch nur die Minisünder. Die Kranken aber, das sind die ganz Schlimmen. Die haben echt was auf dem Kerbholz. Vorsicht. Vorsicht. Es gibt zweifelsohne einen möglichen Zusammenhang zwischen Krankheit und Sünde. Ja. Aber diesen Zusammenhang wird Jesus dem Betreffenden selbst zeigen und ihm sagen, so wie in unserer heutigen Geschichte dem Mann, dir sind deine Sünden vergeben. Jesus sagt das jedem Einzelnen von uns. Es ist dagegen in keinem Fall unsere Aufgabe, hier anderen Menschen den schwarzen Peter zuzustecken. Vorsicht, auch hier gilt der zentrale neutestamentliche Satz: Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Vielleicht ist ja der Pumperlgesunde der größere Sünder als der, der im Bett liegt. Für die anwesenden Schriftgelehrten ist aber diese Verbindung von Krankheit und Sünde gar nicht das Problem. Was sie schockiert und innerlich beschäftigt, ist das Folgende. Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und diese erlauchten Herren haben ja absolut recht. Also ich kann und soll zwar meinem Mitmenschen seine Schuld mir gegenüber vergeben, aber meine Schuld gegenüber Gott, die Schuld, die mein ganzes Leben beherrscht, von der kann mich nur Gott selbst freisprechen. Hier ist es aber ein Mensch, Jesus von Nazareth, der selbstverständlich und vollmächtig erklärt: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Erst vor 2 Wochen habe ich wieder mal das erste Alpha-Referat gehalten. Der Hartmut, der hier sitzt, kann das bestätigen. Und bei diesem ersten Alpha-Referat geht es ja um die Frage: Wer war bzw. wer ist Jesus Christus? Und das Referat zeigt auch, mit welchem Anspruch Jesus damals aufgetreten ist. Und zwar ist es ein Anspruch, der weit über den der Propheten und sonstigen Gottesmänner hinausgeht. Ein Jesaja oder ein Jeremia oder ein Mose, die hätten sich niemals einfach hingestellt und hätten jemanden ins Gesicht gesagt: Dir sind deine Sünden vergeben. Nein. Aber daraus sieht man es eben. Jesus war halt nicht einfach nur ein Prophet, Klammer auf, so wie das die Moslems ja bis zum heutigen Tag sagen. Jesus war und ist der Messias. Oder um ein schönes altes deutsches Wort zu gebrauchen, der Heiland. Und da steckt ja wieder dieses Wort Heil drin. Und als Messias und Heiland konnte er im Namen seines himmlischen Vaters diese Vergebung proklamieren. Noch einmal, diese Männer, diese Schriftgelehrten, die waren ja tatsächlich in der Schrift gelehrt. Die hatten theologisch echt was drauf. Und sie haben in jenem Moment scharfsinnig erkannt, dass wie dieser Jesus hier eine Grenze überschritten hat. Ja, und Jesus erkennt, dass diese Männer den Knackpunkt voll erfasst haben. Vergeben kann Gott allein. Und um diesen Theologen zu zeigen, dass er wirklich in göttlicher Vollmacht handelt und nicht nur tollkühn daherredet, deswegen verkoppelt Jesus diese beiden Dinge miteinander. Sein Wort der Vergebung und die Heilung des Gelähmten. Und beides ist ja unerhört. Beides ist ja eigentlich nicht möglich, aus unterschiedlichen Gründen. Aber Jesus tut es trotzdem. Das ist wahre Vollmacht. Drittens, die Geschichte von der Heilung des Gelähmten wird ja auch im Rallye-Unterricht der 2. Klasse behandelt. Ich habe seit über 10 Jahren immer mit der 2. Klasse zu tun. Es wird wahrscheinlich bis zum Schluss so sein. Ist ja aber auch schön. Ich liebe es. Ja, für die Kinder der 2. Klasse, 7, 8 Jahre alt, wird diese Geschichte natürlich etwas ausgeschmückt. Und dazu gehört, dass der Gelähmte selbst dermaßen resigniert ist, dass er überhaupt nicht an die Möglichkeit einer Heilung durch den berühmten Jesus glaubt. Und deshalb will er auch gar nicht erst hin zu jenem Haus, wo Jesus übrigens nicht als Heiler auftritt, sondern als einer, Zitat, der ihnen das Wort sagte, sprich als Prediger. Ausschmückung einer Geschichte. Aber ich halte diese Ausschmückung durchaus für legitim. Denn tatsächlich kommt jener Kranke für uns Leser, und wenn ihr wollt, schaut nochmal rein auf das Blatt, kommt dieser Kranke total passiv rüber. In der ganzen Geschichte sagt er nicht ein Wort, auch nicht als Antwort auf Jesu Wort der Vergebung. Oder anders ausgedrückt, dieser Kranke ist nicht allein körperlich, sondern auch emotional, mental, sprachlich gelähmt oder besser gesagt total blockiert. Von dem kommt gar nichts. Dagegen jene vier Männer, hochaktiv, indem sie ihn auf einer Trage zu Jesus bringen. Und wie in der Kinderbibel dürfen wir sie durchaus als Freunde des Gelähmten ansprechen. Wie gesagt, hochmotivierte, hochengagierte Freunde. Es ist ein, finde ich, sehr starkes Bild, wie sie da den Mann auf der Trage aufs Dach hieven. Gar nicht so einfach, ja. Wiegt ja auch ein bisschen was, und dann ist jemand auf der Trage, der soll ja auch nicht runterrutschen. Und sie hieven ihn da aufs Dach und sie buddeln ein Loch in die Lehmdecke. Und dann durch dieses Loch lassen sie den kranken Freund runter. Ja, und nun, jetzt wird es interessant für uns. Jetzt folgt Vers 5. Da, wo es heißt, da nun Jesus ihren Glauben sah. Man beachte, ihren Glauben, den Glauben der vier Freunde und eben gerade nicht seinen Glauben, den Glauben des Gelähmten, weil den Glauben des Kranken, den gab es vermutlich gar nicht. Mit anderen Worten, Jesus reagiert hier auf den Glauben nicht des Betroffenen, sondern auf den Glauben der anderen, seiner Freunde. Also das uns aus anderen Geschichten sonst so geläufige, dein Glaube hat dir geholfen, wird hier ersetzt durch euer Glaube hat ihm geholfen. Wow! Das hat uns was zu sagen. Das hat uns zu sagen, dass es tatsächlich einen stellvertretenden Glauben gibt. Einen stellvertretenden Glauben, den Jesus, den Gott honoriert und der Gott zum Handeln bringt. Wir können und wir sollen Glauben haben für andere. Für diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer nicht glauben können. Liebe Geschwister, eigentlich handeln wir ja genau in diesem Sinne, wenn wir Fürbitte tun. Natürlich bitten wir immer auch für Geschwister, von denen wir wissen, dass sie selbst das gleiche Anliegen vor Gott bringen. Das schon. Aber wir beten zusätzlich für Menschen und deren Anliegen, die sich selbst gar nicht an Gott wenden. Kleines Beispiel. Es ist mir und ich denke uns allen immer wieder wichtig, regelmäßig für unsere Politiker bzw. für unsere Regierung zu beten. Tja, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob auch Olaf Scholz für Deutschland betet. Oder Christian Lindner oder Annalena. Ich befürchte, sie tun es nicht. möchte ihnen aber nichts unterstellen. Sie tun es nicht, aber wir tun es als Einzelne und generell hier in Paul Gerhard. Wir glauben, dass unser Gebet für unser Land und für unser Volk richtig und wichtig ist, weil Gott dieses gläubige Gebet ernst nimmt und weil er darauf reagiert, weil er eingreift, weil er hilft. Ob das jetzt Olaf Scholz merkt oder nicht, ist eine andere Frage. Wir tun es. Kleine Bemerkung am Rande. Interessant finde ich in diesem Zusammenhang, dass Jesus den Gelähmten in keinster Weise kritisiert. So nach dem Motto, ja, und wo ist jetzt dein Glauben? Den der anderen habe ich schon gesehen. Ich warte. Wo ist dein Glaube? Nein. Jesus vergibt ihm seine Schuld und er richtet ihn einfach wieder auf. Jesus weiß ganz einfach, dass manche Menschen gerne glauben möchten, aber es leider irgendwie nicht schaffen. Also als Pfarrer höre ich das immer wieder. Mei, wenn ich doch nur glauben könnte. Mei, Herr Pfarrer, Ihren Glauben möchte ich haben. Gut, das wäre jetzt ein Thema für sich, ob Sie nicht auch ein bisschen was dafür tun können. Anderes Predigtthema. Aber in diesem Zusammenhang möchte ich uns einfach nur sagen, seien wir solchen Menschen gegenüber ganz einfach barmherzig. Vergessen wir nie, Glauben ist ein Geschenk und nicht einfach eine bloße Bringleistung. Das ist eine geheimnisvolle Sache mit dem Glauben. So, zum Abschluss jetzt noch ein kleines Resümee. Bitte zum Weiterdenken und Weiterfragen daheim. Erstens, drei Dinge kann man sich merken, das haben immer schon die Römer gewusst. Drei Dinge können wir uns auch merken. Erstens, es gibt einen Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit. Nicht immer, aber immer mal wieder. Zweitens, Jesus als der Sohn Gottes ist der, der uns im Namen des himmlischen Vaters Vergebung zuspricht. Das kann sonst kein anderer. Und drittens, wir Christen, wir können und wir sollen stellvertretend für andere glauben und für andere bitten. Und ehrlich gesagt, ich finde, das ist eine wunderschöne Aufgabe. Amen.